Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Ich liebe ja Fortsetzungsromane und das ist wieder einer. Es geht nämlich um neue Studien zum Barrett-Ösophagus. Herzlich willkommen, Alana Ebigbo, jetzt aus Bochum.
Vielen Dank, Thomas, für die Einladung.
Wir haben ja schon mal so ein Barrett-Special gemacht und wir haben uns gemeinsam drei Studien rausgesucht. Wir beginnen mal vielleicht mit dem absonderlichsten. Das ist eine englische, vielleicht auch holländische Obsession, die Kosten bei der Barrett-Überwachung zu senken, indem man den Leuten einen Schwamm in die Speiseröhre versenkt und den durchzieht. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert und überlasse das Feld dir.
Ja, das ist die Studie von Tan et al. Das ist die Gruppe von Rebecca Fitzgerald. Rebecca Fitzgerald ist eine der führenden Barrett-Forscherinnen aus UK, aus Großbritannien. Und sie macht ja schon viele Jahre zum Capsule Sponge. Das ist dieser Schwamm, der geschluckt wird als Kapsel. Der eröffnet sich dann im proximalen Magen und dann wird er quasi über den aus dem Mund hängenden Faden wieder rausgezogen. Und die Idee ist, dass an diesem Schwamm sich dysplastische Zellen oder nicht dysplastische Zellen abgeschilfert werden. Und was die Gruppe von Rebecca Fitzgerald in dieser aktuellen Studie gemacht hat, 2025 dieses Jahr in Lancet publiziert, hochrangig publiziert, das waren 910 Patienten, die prospektiv beobachtet wurden oder untersucht wurden. Man hat nicht dysplastische Barrett-Patienten untersucht. Alle 910 Patienten haben den Schwamm bekommen. Und hat diese Patienten anhand der Schwammergebnisse, aber auch anhand von klinischen Parametern in eine Low-Risk-Gruppe eingeteilt oder in eine High-Risk-Gruppe eingeteilt. Die High-Risk-Gruppe wurde so definiert, dass an dem Schwamm dysplastische Zellen hängen geblieben sind oder P53-Genmutationen. Das waren die High-Risk-Gruppe. Und in der Low-Risk-Gruppe hat man eben keine Dysplasien gefunden und keine aberrante P53-Situation. Und was man immerhin sagen kann, ist, dass in der Low-Risk-Gruppe nur 0,4% high-grade Dysplasie oder Karzinom gefunden wurde. Von diesen 910 Patienten waren 54% in der Low-Risk-Gruppe. Das heißt, der negativ prädiktive Wert bei einer Low-Risk-Schwamm plus Klinik-Situation war bei 98%. Die Idee ist, dass man mit diesem Schwamm plus klinische Risikozuordnung eine Stratifizierung erreichen kann, welche Patienten sofort zur Barrett Surveillance mittels Endoskopie gehen müssen und welche man verschieben kann, bis zum nächsten Schwamm zum Beispiel, innerhalb der empfohlenen 2 bis 3 Jahre oder 3 bis 5 Jahre, je nachdem, wie lang der Barrett war.
Das klingt ja interessant, aber es gibt ja viele Fragen. Wie unangenehm ist das eigentlich, so eine Kapsel schlucken, das geht ja noch, und dann am Faden rausziehen?
Also in der Studie, und das ist ja auch nicht die erste Studie zu dem Schwamm, die von der Gruppe von Rebecca Fitzgerald kommt, haben die eigentlich immer auch die Akzeptanz des Schwamms untersucht unter den Patienten. Und zumindest wird berichtet, dass die Patienten den Schwamm nicht nur gut toleriert haben, sondern auch eine hohe Akzeptanz hatten. Man muss auch den Kontext in UK sehen. Da ist es so, dass mit Ressourcen, insbesondere wenn es darum geht, Endoskopien zu planen mit ihren Endoskopielisten, die Ressourcen sind etwas begrenzter als bei uns. Und viele dieser Schwammstudien wurden zur Covid-Zeit gemacht. Und deshalb ist es so, dass möglicherweise die Akzeptanz dort bei den Patienten eher höher war, weil sie wussten, dass das eine Alternative ist zu der Nicht-Endoskopie, weil die Ressourcen fehlen.
Ja, einerseits. Andererseits, die tapferen Engländer lassen sich ja auch zumindest ohne Propofol endoskopieren. Das ist ja vielleicht auch ein Punkt, dass auch die Endoskopie nicht so wahnsinnig angenehm ist.
Absolut richtig. Letztendlich ist es so, dass man im Zeitalter von less is more beim Barrett, du hast es ja anfangs gesagt, und zu evaluieren, welche alternative Strategien, weniger invasive alternative Strategien wir haben, finde ich grundsätzlich die Idee des Schwamms nicht schlecht.
Und die zweite Frage ist, das waren ja alles Patienten, wo der Barrett bekannt war. Das heißt, die hatten schon mal eine Endoskopie. Da ging es jetzt nicht um Barrett-Finding. Da gibt es ja auch Studien. Schwamm bei Leuten mit Reflux oder weiß der Kuckuck, sondern bei Leuten, die Barrett hatte. Und da hat man gesagt, so, wir machen jetzt die Überwachung nicht mit Endoskopie weiter, sondern mit dem Schwamm.
Exakt, so war das. Das waren ausschließlich Patienten mit einem bekannten nicht-dysplastischen Barrett. Die Frage ist natürlich auch, was sind die falsch positiven Ergebnisse des Schwamms? Weil das kann natürlich auch zum Ressourcenverschleiß führen. Und diese Frage stellt sich dann eher bei dieser Patientengruppe, die du jetzt ansprichst, wo der Barrett nicht bekannt ist, sozusagen zum Screening. Da gibt's auch Studien und Daten von der gleichen Arbeitsgruppe, die den Schwamm eingesetzt haben zum Screening. Nur das ist ein ganz anderer Kontext, den wir dann da in dieser Situation diskutieren. In der aktuellen Studie ging es nur um Patienten mit einem bekannten, nicht dysplastischen Barrett und ob man mit Schwamm plus P53-Dysplasie-Nachweis eine Risikostratifizierung erreichen kann. Übrigens, was man auch in dieser Studie gemacht hat, was ich ganz interessant fand, man hat versucht, die Arbeit des Pathologen mit KI einigermaßen zu erleichtern, denn diese Muster von P53 beziehungsweise diese Atypien, das ist ja natürlich ein in Anführungsstrichen gefundenes Fressen für die KI. Und da ist es auch so, dass man eine relativ hohe Korrelation gefunden hat zwischen den KI-Ergebnissen und den der Pathologen, denn auch Pathologen erfordern Ressourcen.
Jetzt kann ich ja, ich bin ja kein Epidemiologe, maximal ein Hobby-Epidemiologe. Jetzt würde ich, aber was mir so einfällt, ist, dass man sagt, ja Moment, also die jährliche Entartungsrate ist bei 0,1 bis 0,2%. Früher waren die Zahlen ein bisschen höher, aber und dann untersuche ich jetzt Barretts, die bekannt normal sind und dann bleibt nur die Hälfte als Low-Risk hängen. Ist denn das überhaupt geeignet? Man würde doch sagen, ich hätte gern 90% aussortiert.
Ja, gute Frage. Auf der anderen Seite ist es ja so, gerade weil man, also ich sehe es eher so, gerade weil man so niedriges Progressionsrisiko hat pro Jahr für das nicht-dysplastische Barrett, du hast ja die Zahl genannt, ungefähr 0,1%, finde ich es gut, wenn man Strategien entwickelt, um diese Patienten auszusortieren, um sie nicht laufend in ein Surveillance-Programm drin zu haben, mittels Endoskopie. Und bedenke, der negativ prädiktive Wert für den Schwamm in dieser Arbeit zumindest war sehr hoch, 98%.
Also man hat 50% mal schon von der Backe, immerhin. Man hätte gern 90%, aber richtig. 50 ist besser als 30.
So ist es.
Und wenn es negativ war, war es zumindest in der Untersuchungszeit leidlich verlässlich.
Exakt, so war das.
Ja. Gut, ich glaube, zu diesem Punkt in Deutschland klingt das ja sehr komisch, ne? So ein Schwamm und müssen wir es vielleicht auch belassen. Die Frage der Kosten ist wahrscheinlich, das kostet jetzt sicher nicht weniger als eine deutsche Durchschnittsgastroskopie, die dann durchs Regelleistungsvolumen noch runter verdünnt wird, aber ich glaube, wenn du einverstanden bist, belassen wir es jetzt mal bei der Studie dabei. Es gibt diese Option und das kommt dabei raus. Und Sie wissen Bescheid, wenn jemand sagt, der Schwamm wäre doch viel besser, dann sagt man ja, aber und so weiter.
Genau, ich denke, es wird sich zeigen, ob der Schwamm sich nicht nur im UK innerhalb dieser Arbeitsgruppe und dieser Studien durchsetzt, als europaweites oder etabliertes Vorscreening-Verfahren sozusagen.
Wir bleiben in UK. Und die haben noch eine andere Studie gemacht, eine ganz große Studie, die sich scheinbar mit der Frage beschäftigt hat, soll man überhaupt überwachen? Studien haben ja immer ein Akronym, diese heißt BOSS Trial, über 3000 Patienten. Wenn man sich die so anschaut, fragt man sich, wieso ist die nicht im New England Journal, sondern nur in Gastroenterology gelandet? Möchtest du uns auch da ein bisschen was erzählen? Soll man tatsächlich jetzt den Barrett nicht mehr überwachen?
Ja, also an dem BOSS Trial kommen wir dieses Jahr und wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren nicht vorbei. Was hat man in dem BOSS Trial gemacht? Erstautor Old in Gastroenterology 25 publiziert. Man hat, und die Studie begann ja schon vor über 10 Jahren, da hat man sich überlegt, die in UK damals empfohlenen Standard-Surveillance-Intervallen für ein Barrett versus symptombezogene Nachuntersuchungen miteinander zu vergleichen. Damals war in UK die Surveillance-Intervalle alle 2 Jahre. Das wurde in UK 2014 aufgeweicht und auf 3 bis 5 Jahren verlängert. Aber zu dem Zeitpunkt der Studienrekrutierung hat man alle 2 Jahre die Hälfte dieser Patienten überwacht und die andere Hälfte dieser Patienten kamen zur Gastroskopie oder zur Endoskopie, wenn sie Symptome hatten. Es waren 3.453 Patienten, also ungefähr 1.700 pro Arm, die in dieser Studie dann im Median 12,8 Jahre nach untersucht wurden oder gefollowed up worden.
Also das ist gesagt, ja was, ne?
Das ist ordentlich. Jahresstudie. Das ist ordentlich. Das sind
Chapeau.
So ist das. Das sind über 35.000 Patientenjahre, wenn man das so hochrechnet. Und die Primary Outcome war Overall Survival. Ich denke, das ist ein guter, harter Parameter. Mhm. Man hat keinen Unterschied gesehen zwischen der Patientengruppe, die alle 2 Jahre zur Surveillance-Gastroskopie gegangen ist, versus die, die nur hingegangen sind, wenn sie Symptome hatten. Was waren das für Symptome? Barrett macht ja vielleicht manchmal Refluxbeschwerden. Mhm. Aber Symptome waren aufgelistet, Übelkeit, Erbrechen, unspezifische Oberbauchbeschwerden. Oder auch einfach, wenn der Patient sich gedacht hat, Mensch, irgendwie zwickt es, ich muss jetzt vielleicht doch nochmal zu der Gastroskopie. Nochmal zu den Ergebnissen. Kein Unterschied im Overall Survival, aber auch kein Unterschied im Cancer-Specific Survival. Und auch kein Unterschied in dem Krebsstadium. Einige haben dann doch eine Karzinom-Neuentwicklung, also 2,3% in der Surveillance-Gruppe und 1,8% in der Bei-Bedarf-Gruppe. Das heißt, da war kein Unterschied, auch in dem Stadium der Krebsdetektion.
Jetzt fragt man sich ja, die interessante Nebendaten sind ja, wie oft gehen Barrett-Patienten aus eigenem Antrieb zur Endoskopie?
Genau, also das ist der entscheidende Punkt, auch eine der Hauptkritikpunkte dieser Studie. Diejenigen, die alle 2 Jahre untersucht wurden, gingen insgesamt 6.000 Mal zur Endoskopie. Also ne, das waren insgesamt 6.000 Endoskopien in diesem Arm. Wie gesagt, randomisiert, kontrolliert, multizentrisch.
Was ja eine gute Compliance war
eigentlich, ja, das ist
mit
richtig.
Der Nachsorge. Das ja, muss man schon sagen.
Ja, ja, das ist richtig. Also es war eine hohe Adhärenz in dieser Studie. Also 6.000 in dem einen Arm. Aber in dem Bei-Bedarf-Arm waren das 2.400 Endoskopien. Und wenn man das in Prozentzahlen anschaut, waren 93% in dem Surveillance-Arm hatten mindestens eine Gastroskopie. Und in dem Bei-Bedarf-Arm waren es fast 60%. Also 90 versus 60%. Und da fragt man sich dann natürlich, wie kann da dann überhaupt ein Effekt entstehen?
Und das in Großbritannien, wo die, wie wir vorher gesagt haben, die Ressourcen begrenzt sind, schlagen sich Barrett-Patienten doch sehr häufig. Vielleicht hatten sie doch Angst und denken, ah, jetzt.
Klar, das war ja innerhalb eines Studienkollektivs. Mhm. Man hatte diese Möglichkeit, als Studienpatient immer hinzugehen und eine Gastroskopie sich abzuholen. Und vielleicht noch ein interessanter Punkt. Von diesen 60%, die mindestens eine Gastroskopie hatten, diejenigen, die häufiger gekommen sind, kamen im Schnitt alle 24 Monate.
Das ist ja auch sehr interessant, wenn man denkt, es werden zu viele Gastroskopien gemacht und in anderen Ländern ist das besser, wenn der Zugang beschränkt ist. Aber eigentlich sagt das ja, wenn man den Zugang aufmacht, jetzt im Rahmen einer Studie, dann rennen die Leute in Großbritannien genauso häufig wie die in Deutschland und anderen versorgungsaktiven Ländern da zur Gastroskopie. Das heißt, die Schlussfolgerung ist, wir müssen vielleicht eines noch sagen, wenn man jetzt weiter runter guckt, ich weiß nicht, wo das steht im Supplement, dass der erste Level des Unterschieds waren hochgradige Dysplasien, die waren häufiger in der Überwachungsgruppe. Das ist natürlich was, was sehr lange dauert, bis sich das auswirkt. Also letztlich nur ein kleiner Unterschied. Aber was ist denn die Schlussfolgerung jetzt? Eine 90-prozentige Überwachung ist nicht besser als eine 60-prozentige.
Also ich persönlich, das sagen, denke ich, viele Kritiker dieser Studie, man kann jetzt aus dieser Studie nicht wirklich herauslesen, dass die Bei-Bedarf-Überwachung besser ist als die Surveillance-Überwachung, weil dafür waren sich die Gruppen dann doch relativ ähnlich. Mhm. Was man aber sieht, ist, dass die krebsspezifische Todesfälle relativ hoch war, sogar in dem Überwachungsarm. Und das ist eigentlich für mich der wichtigste Punkt dieser Studie. Es zählt nicht, wie oft ich zur Überwachung gehe, sondern wie gut oder wie hoch die Qualität der Überwachung war. Diese einzelne Gastroskopie, die muss sehr gut gemacht sein.
Das ist eine wichtige Message. Das ist natürlich immer das zweischneidige Schwert von solchen Studien, dass immer jemand kommt und sagt, bei mir ist es aber viel besser. Auf der anderen Seite ist das real life und vermutlich auch repräsentativ. Also eigentlich ein bisschen offener Ausgang. Und man würde jetzt nicht sagen, dass man der nächsten Leitlinienkommission empfehlen soll, die Überwachung aufgrund dieser Studie zu streichen.
So ist es. Und die amerikanischen Leitlinien sind ja kürzlich rausgekommen und wurden in Kenntnis dieser Studie geupdatet. Diese Studie hat keinen Einfluss auf diese neuen Leitlinien genommen.
Gehabt. Die haben die Limitationen schon erkannt. Gut, manchmal muss man auch über hochrangig publizierte Studien reden, die dann doch nicht so glänzend sind, wie der Titel verspricht.
Vielleicht war das auch der Grund, warum diese Studie nicht noch höherrangig publiziert wurde.
Genau, meine Eingangsfrage.
Exakt.
Damit haben wir diese Runde jetzt auch abgeschlossen. Jetzt würde ich gerne noch zu einem Thema kommen, was uns alle, glaube ich, immer so ein bisschen belästigt. Die wichtigste Gegend, finde ich ja, Magenkarzinom ist selten bei der Gastroskopie, ist die Z-Linie. Und wenn man da hinschaut, gibt es kleine Zünglein und dies und jenes und da mal ein bisschen rot und hier. Und da gibt es jetzt die neuesten Leitlinien der ISGI, positionieren sich da ganz klar und sagen, interessiert uns nicht. Also ab bis ein Zentimeter wird gar nichts gemacht. Es wird weder überprüft, ob dessen Barrett ist, noch wird überwacht. Deine erste Reaktion?
Ja, meine erste Reaktion ist, und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, Thomas, wir versuchen das ja auch wissenschaftlich zu evaluieren, ist, dass es nicht so leicht ist, denn es gibt wenig gute prospektive Daten zu dieser sogenannten irregulären Z-Linie. Was heißt überhaupt eine irreguläre Z-Linie? Das klingt an sich schon sehr diffus und unpräzise. Mhm. Das ist meine erste Reaktion. Was ist überhaupt eine irreguläre Z-Linie? Wie gut kann ich eine sichtbare Läsion innerhalb dieser irregulären Z-Linie definieren endoskopisch? Wie sicher bin ich da? Und wir sprechen ja nicht von den Hochexpertenzentren, sondern da, wo die vielen, vielen Screening-Surveillance-Gastroskopien gemacht werden.
Also ich habe ja eine ganz dezidierte Meinung über Expertenzentrum. Ein Expertenzentrum ist eins, dem geholfen wird, weil nur die Patienten geschickt werden, die was haben. Und dann natürlich kann man sagen, ja, ist ja keine Kunst. Aber so stellt euch da mal draußen hin.
So ist es.
Und macht mal 1000 Gastroskopien und bei einer, ja, müsst ihr was finden.
Ja, der Experte hat es im Expertenzentrum leicht, weil er weiß, da muss was sein.
Genau.
Der sucht nicht mehr die Nadel im Heuhaufen.
Ja. Und hat dann auch Zeit und dann wird gefärbt und gemacht und da kommen diese ganzen tollen Bilder her. Also das muss man schon wirklich einschränkend sagen. Aber jetzt, ich kann ja vielleicht ein bisschen berichten,
gerne,
wenn du einverstanden bist, worauf das eigentlich beruht. Ist ja auch mal interessant, bei einer Leitlinie das Kleingedruckte zu lesen. Da werden zwei Papers zitiert, die das stützen sollen. Das eine ist ein Paper aus GATT von 2016, was eigentlich meiner Meinung nach gar nicht geeignet ist dazu. Das zäumt das Pferd von einer ganz anderen Seite auf. Die untersuchen nämlich nur Karzinome, korrelieren das mit der Barrett-Länge, die da war, und haben dann noch Literaturdaten und Krebsregisterdaten und so weiter und kommen dann zum Schluss, das Karzinom oder die Korrelation ist am seltensten bei den kurzen Barrett. Aber das ist keine Studie, die sich diese Z-Linie anschaut und eine prospektive Überwachung macht. Also ich glaube, für diese Fragestellung wieder der Hobby-Epidemiologe ist es überhaupt nicht geeignet. Und dann gibt es eine zweite prospektive Studie von 2017 aus Gastroenterology, aus der Gruppe von Pratik Sharma, aber da waren auch Holländer dabei und so weiter. Die haben sich 1791 Barrett-Patienten mit knapp 6 Jahren Follow-up angeschaut. Das klingt zunächst mal gut. Aber die Untergruppe, um die es uns geht, waren 167 Patienten. Da war auch das Follow-up ein bisschen kürzer. Der Rest hatte allen langen Barrett. Also die anderen 1600 hatten langen Barrett. 167. Und da hat keine Neoplasie auf. Jetzt gibt's ja, wenn wir mit Statistikern zusammenarbeiten, die sagen ja immer, ja, null ist nicht null. Es braucht ein sogenanntes Konfidenzintervall. Mhm. Und wenn man sich das ausrechnet, bei null geht es von 0 bis 1,8%. Mhm. Also wenn man jetzt da irgendwo die Mitte nimmt und sagt, in diesen 6 Jahren oder 5 Jahren eigentlich kann das in ein Prozent auch nur auftreten, dann ist man genau bei dieser eingangs zitierten Rate, nämlich bei 0,15 zwischen 0,1 und 0,2. Also diese Studie könnte man auch als Kronzeugen für das Gegenteilige.
Ja.
Und dann gibt es noch eine weitere Studie, die gar nicht drin war in den Leitlinien. Das ist ja auch immer die Frage, wer sucht da wie, wo die in Japan 3000 untersucht haben. Und da gab es nur zwei klinische, allerdings klinische, also nicht endoskopisch gefundene Barrett-Karzinome nach 54 Monaten. Also es ist vielleicht seltener, aber so selten ist es nicht. Und ich würde da ehrlich gesagt, die Frage ist jetzt, wie machst du es denn?
Also persönlich in der Praxis mache ich das so, dass ich die Z-Linie natürlich immer genau anschaue. Und wenn ich eine Zunge, es geht ja um diese Zungen, die wir jetzt definitionsgemäß ja irreguläre Z-Linie nennen, aber die Zunge, die noch unter 1 Zentimeter lang ist, da geht's aber schon los. Was ist überhaupt 1 Zentimeter? Wie sicher sind wir überhaupt in der Feststellung 1 Zentimeters? Naja, sagen wir unter 1 Zentimeter und ich sehe aus meiner Sicht eine eindeutige Situation mit unauffälliger Schleimhaut, keine erkennbare Läsion, alles schön regelmäßig, dann mache ich routinemäßig keine Biopsie. Ich folge da schon der Leitlinie. Aber wenn ich eine Low Confidence habe oder unsicher bin, ob vielleicht doch eine Unregelmäßigkeit in dieser Z-Linie zu sehen ist, dann nehme ich schon eine Biopsie. Ich bin nicht großzügig, aber ich bin großzügig im genauen Hinschauen. Ich lasse mir Zeit bei der Z-Linie.
Also niedrigschwellig biopsieren?
Zumindest niedrigschwellig hinschauen. Und bei Unsicherheit, ja, biopsieren.
Es gibt ja vielleicht so ein paar Tricks, wie man auch bei wenig Zeit das machen kann. Es ist wichtig, das ganz am Anfang zu machen, wenn der Magen noch nicht voller Luft ist und alles nach unten gezogen wird. Vielleicht mal kurz draufspülen.
Ja.
Und dann, was ich gern mache, versuchen, gutes Foto zu machen.
Ja.
Und dann in Ruhe, weil die Z-Linie wackelt ja vor einem her, dann in Ruhe mal dieses Foto abzusuchen und dann geht's weiter. Das dauert nicht so wahnsinnig lange.
Ja, sehr guter Punkt. Also vergiss nicht die Inversion. Man kann auch eine zusätzliche Information in der Inversion erzielen. Ich selber mache das so, ich spiegel nicht immer mit der Kappe in der Routine. Aber wenn ich unsicher bin und denke mir, da könnte was sein, dann setze ich die Kappe auf. Und schaue es mir dann noch genauer an, um eben mit dieser Abstandskappe eine ruhigere, stabilere Geräteposition zu erreichen.
Trotzdem müssen wir sagen, wir sind natürlich trotzdem privilegiert und haben nicht diese Menge an Patienten.
Ja.
Aber ich glaube, mit diesen Tricks kann man sich behelfen. Und wenn man die Leitlinie genauer liest, steht ja über dem, lass die 1 Zentimeter in Ruhe, no visible lesion. Und das ist der Schwachpunkt.
So ist es.
Und wir beide scheinen uns einig zu sein, dass wir sagen, beim leisesten Zweifel und wenn ich jetzt keine Zeit habe für die Kappe und irgendwelche Spiele, dann wird halt in Gottes Namen biopsiert.
Exakt. Thomas, ich weiß, du magst keine Meta-Analysen, aber wir haben uns dann doch eine Meta-Analyse angeschaut, die diese vielen Studien, die es gab zur Z-Linie und zur Z-Linienbiopsie untersucht. Es waren insgesamt 10 Studien, die in diese Studie von Mund et al. In der koreanischen Fachzeitschrift publiziert, Korean Gastroenterology Journal publiziert. 10 Studien, knapp 18.000 Patienten. Es waren aber alles retrospektive Studien. Das muss man auch dazu sagen. Was hat man geguckt? Man hat verglichen die Gruppe mit intestinaler Metaplasie in der Z-Linie und eine Gruppe ohne intestinale Metaplasie in der Z-Linie.
Ohne sichtbaren Barrett eigentlich.
Ohne sichtbaren Barrett. Irreguläre Z-Linie. Die eine Gruppe mit intestinaler Metaplasie und die andere Gruppe ohne intestinale Metaplasie. Und da kommt tatsächlich raus, dass wenn man eine intestinale Metaplasie in der Z-Linie gefunden hat, dass diese Patienten auch signifikant häufiger eine Dysplasie drin hatten oder entwickelt haben.
Also eigentlich gegenteilige Evidenz, die auch in den Leitlinien hätte erscheinen müssen. Ich kann auch noch eine Studie, die allerdings nach den Leitlinien erschienen ist, sogar in GATT zitieren. Da haben sie geguckt, wenn eine gastrale Metaplasie versus intestinale Metaplasie an der Z-Linie ist, kein Barrett, dann war die Progression beim Magen 0, aber beim Ösophagus 5% sogar. Das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder ausgewählt, waren nur 244 Patienten. Aber ich glaube, man kann das nicht halten, dass man das so ganz global vernachlässigt und sagt, wir haben nichts gesehen und weiter. Also, denn wenn man schon eine Gastro macht und wenn der Wert der Vorsorge-Gastro ist ja zweifelhaft, aber wenn schon, dann sollte man doch das Hauptkampfgebiet irgendwie bearbeiten. Auch vielleicht die Opfer dann in Kauf nimmt, nämlich die eine intestinale Metaplasie haben, es ist sonst gar nichts und die beunruhigt sind. Die muss man dann natürlich wieder runterdimmen.
Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Patienten dürfen dann natürlich nicht in unnötiger Sorge versetzt werden, wenn man eine Biopsie macht und dann intestinale Metaplasie gefunden hat. Es gibt ja, und über diese Studie haben wir im vorletzten Podcast diskutiert, es gibt eine Mikrosimulation, wo man geguckt hat, wie hoch denn das Progressionsrisiko dann am Ende ist und was ist kosteneffektiv beim Nachweis einer intestinalen Metaplasie in der Z-Linie. Und da ist es letztendlich so, und das ist auch vielleicht eine der Take-Home-Messages hier, dass wir auch klinische und epidemiologische Faktoren im Sinne von High-Inzidenz- und Low-Inzidenz-Regionen mit berücksichtigen sollten. Und ich würde dann wahrscheinlich schon bei solchen Patienten einmal innerhalb von 3 bis 5 Jahren eine Surveillance machen, also Patienten mit Z-Linie und intestinale Metaplasie, aber das dann vermutlich es dabei zumindest in unserer Low-Inzidenz-Region beruhen lassen.
Oder fragen, wann ist denn Ihre nächste Vorsorgekoloskopie?
Genau, richtig. Das,
und dann packt man das noch damit kombinieren. Rein.
Ne? Genau.
Gut, also wir sind fast am Ende. Man würde Schlussfolger ein bisschen bösartig, liebe Leitliniengruppe, ein bisschen genauer hinschauen, was ihr da auch zitiert und als Grundzeugen anführt. Wir beide biopsieren niederschwellig und sagen wir mal, es wäre natürlich gut, sich die Z-Linie gut anzuschauen, aber wenn man unsicher ist oder keine Zeit hat, lieber mal eine Biopsie, als das voreilig in die Tonne treten. Keine Aufregung bei normaler Z-Linie und intestinaler Metaplasie. Das ist so ein bisschen eine schwierige Gratwanderung, aber ist ja nicht die einzige, die wir machen müssen.
So ist es. Und das macht ja unser Beruf ja auch aus als genau. Ärzte.
Und so ein bisschen mit dem Auge und dem Ohr am Puls der Zeit bleiben und schauen, was da an weiteren Studien kommt.
Genau. Und an weiteren Podcasts.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich kann nur sagen, to be continued.
Exakt. Freue mich drauf.
Und meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben profitiert. Wir stellen all diese Studien in die Shownotes. Waren ja dann doch eine Menge, mehr als 3 letztlich, vor allem im letzten Kampfgebiet. Und sonst bis nächste Woche. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.